Als ich 20 Jahre alt war, vor etwa 6 Jahren, arbeitete ich als Lieferantin für eine beliebte Pizzeria in meiner Gegend. Zunächst arbeitete ich in der Spätschicht, aber als der Typ, der die Nachtschicht lieferte, gefeuert wurde, weil er seinen Führerschein wegen eines DUI, Fahren unter Alkoholeinfluss, verlor, wurde ich auf die Nachtschicht versetzt, da mein Chef einen Bekannten eingestellt hatte, der nur meine Schicht übernehmen konnte. Warum auch immer. Ich wollte diese Schicht wirklich nicht, weil man nie weiß, ob die Leute, die spät in der Nacht bestellen, tatsächlich Pizza wollen oder andere Absichten haben. Leider war mein Chef ein echter Idiot und sagte mir im Grunde, dass ich gefeuert wäre, wenn ich nicht bereit wäre, die Nachtschicht zu übernehmen. Ich war nicht wirklich in einer Position, in der ich ohne Arbeit sein konnte, also nahm ich die Schicht widerwillig an. Der erste Monat in dieser Schicht verlief ohne Zwischenfälle, bis ich eine Pizza an ein Haus liefern musste, das sich gerade noch in unserem Lieferbereich befand. Ich gab die Adresse in mein GPS ein und das Haus befand sich in einem recht vorstädtischen Teil der Stadt. Ich kam gegen 23 Uhr an und die Straße war extrem ruhig, aber gut beleuchtet und hauptsächlich mit modernen Stadthäusern bebaut. Das Haus, an das ich liefern musste, war jedoch ein Doppelhaus. Ich klingelte und wartete etwa 30 Sekunden, keine Antwort. Ich klingelte erneut und wartete weitere 30 Sekunden, immer noch keine Antwort. Also stand ich da und wurde langsam ziemlich nervös, dass etwas passieren könnte. Zum Glück öffnete ein Mann die Tür. Er sah aus, als wäre er Ende 40 und ziemlich groß im Vergleich zu mir, vielleicht etwas über 1,80, aber er war sehr dünn. Ich sagte ihm, dass seine Pizza da sei, und er stand nur da und starrte mich an. Ich fragte ihn, ob alles in Ordnung sei, und er antwortete: "Ja, mir geht es gut. Sorry, ich bin gerade von der Arbeit gekommen und bin ein bisschen in Gedanken." "Na gut", dachte ich, "fair genug." Er gab mir das Geld und ich gab ihm die Pizza. Als ich das Wechselgeld zählte, sagte er: "Du bist wirklich schön. Weißt du das?" Ohne viel darüber nachzudenken, bedankte ich mich für das Kompliment und gab ihm sein Wechselgeld. Ich wünschte ihm eine gute Nacht und er tat es auch. Ich ging zurück zu meinem Auto und beendete meine Lieferungen für die Nacht. Ein paar Tage später erhielt ich erneut eine Bestellung für dieselbe Adresse. Ich fuhr zur gleichen Zeit wie beim letzten Mal hin und klingelte an der Tür. Er öffnete die Tür wieder sehr aufgeregt und sagte: "Hey, du bist es wieder. Wie geht's dir?" Ich sagte ihm, dass ich müde sei und mich auf zu Hause freue, woraufhin er lachte und sagte: "Das Gefühl kenne ich nur zu gut." Während er sein Portemonnaie herauszog und sein Geld zählte, fragte er mich nach meinem Namen. Da ich ziemlich müde war und nicht wirklich klar dachte, sagte ich ihm dummerweise meinen Namen. Dann fragte er, ob er meine Nummer haben könnte, da er gerne mit jemandem so wunderschönem wie mir abhängen würde. "Wow, halt mal die Luft an. Ich hatte diesen Kerl buchstäblich nur 2-mal getroffen, um ihm Pizza zu liefern. Ich hatte keine Ahnung, wer dieser Typ war, und ich bin mir sicher, dass er auch kaum wusste, wer ich war. Noch dazu sah ich damals viel jünger aus, als ich war. Viele Leute sagten mir, ich sehe immer noch aus wie 15, und ich hoffte, dass er mich nicht für eine Teenagerin hielt, die er anmachen könnte. Jetzt stand ich nur ein paar Sekunden lang awkward da, bevor ich herausstammelte: "Sorry, ich habe einen Freund." Er wurde verärgert und sagte: "Oh, okay, verstehe." Wir standen still da, bevor ich ihm eine gute Nacht wünschte und zum Auto ging. Er sagte nichts und stand weiterhin im Türrahmen, starrte mich an, bis er schließlich zurück ins Haus ging. Als ich mein Auto startete, bekam ich ein ziemlich mulmiges Gefühl von diesem Kerl und ich erzählte es sogar meinen Kollegen. Die fanden das ebenfalls unheimlich, außer mein Chef, der alles mitgehört hatte und behauptete, ich würde Geschichten erfinden und Mitleid erregen wollen, weil ich die Nachtschicht übernehmen musste. Eine Woche später, in der Nachtschicht, kam wieder eine Bestellung von demselben Kerl rein. Diesmal eskalierte die Situation endlich. Ich kam gegen 22.30 Uhr vor dem Haus an und hielt auf dem Weg dorthin fest, dass es aussah, als wäre kein einziges Licht im Haus an. Ich stieg aus meinem Auto und ging mit der Pizzabox in den Händen zur Haustür. Als ich mich der Tür näherte, schwang sie plötzlich auf und der Mann stand da, diesmal im Anzug, und ich erschrak. Er lachte und sagte, »Sorry, wenn ich dich erschreckt habe. Ich habe dich aus dem Fenster gesehen und dachte, ich öffne dir einfach die Tür, damit du nicht klopfen musst.« Ich bekam Angst, weil, wie gesagt, keine Lichter im Haus an waren. Saß er die ganze Zeit im Dunkeln? Und wenn ja, warum? Ich lachte nervös und sagte, dass es in Ordnung sei. Er fragte mich, ob mir sein Anzug gefalle, und ich sagte ja. Dann fragte er, »Möchtest du heute Abend mit mir ausgehen?« »Was zur Hölle?« Ich sagte ihm erneut, dass ich einen Freund habe, woraufhin er kicherte, näher an mich herankam und sagte, »Süße, es gibt keine Chance, dass ein Mädchen in deinem Alter in einer ernsthaften Beziehung ist. Wenn du mit mir ausgehst, zeige ich dir, wie ein richtiger Mann ein Mädchen behandelt.« Dann griff er nach der Pizzabox, warf sie zur Seite und packte mich fest an den Arm. Ich war mittlerweile komplett verängstigt und versuchte, nicht in Panik zu geraten. Ich begann zu flehen, »Hey, bitte, ich möchte nur nach Hause gehen. Ich möchte heute Abend nicht ausgehen.« Er starrte mich mit dem unheimlichsten Blick an, den ich je auf dem Gesicht eines Menschen gesehen hatte, und sagte, »Ist mir egal. Komm jetzt rein. Wir werden eine gute Zeit haben.« Er begann, mich ins Haus zu ziehen, und ich versuchte, mich mit aller Kraft zu wehren. Nach einigem Ringen ließ er einen meiner Arme los und griff in seine Tasche, vermutlich nach einem Messer. In diesem Moment tat ich etwas, wofür ich bis heute dankbar bin. Während er beschäftigt war, nutzte ich meinen freien Arm, um ihm so fest wie möglich in den Magen zu schlagen. Dadurch war er für einige Sekunden benommen und sein Griff lockerte sich, sodass ich mich befreien konnte. Ich rannte schnell zu meinem Auto und als ich einstieg, rannte er auf mich zu und versuchte, mich aus dem Auto zu ziehen, während er in der anderen Hand ein Messer hielt und schrie, »Warum machst du das so schwer?« Ich schnappte mir eine halbleere Flasche Cola, die ich im Getränkehalter hatte, und warf sie nach ihm. Glücklicherweise traf sie seinen Kopf und er ließ mich los. Ich schlug die Autotür zu und plötzlich sprang er direkt auf die Motorhaube meines Autos und begann, mit dem Messer auf meine Windschutzscheibe zu kratzen und zu schlagen. Ich legte den Rückwärtsgang ein und fuhr schnell rückwärts aus dem Parkplatz, während er verzweifelt versuchte, sich festzuhalten. Er hämmerte auf die Motorhaube und schrie, »Halt das Auto an!« Ich bog auf die nächste Straße ab, so schnell ich konnte, und zum Glück fiel er von der Motorhaube. In meinem panischen Zustand fuhr ich ein paar Blocks weiter die Straße hinunter und bog immer wieder in andere Nebenstraßen ab, aus Angst, dass er mir folgen würde. Schließlich kam ich an eine rote Ampel und trat heftig auf die Bremse und blieb wie versteinert an der Kreuzung stehen. Ich begann zu weinen und zitterte heftig, während ich da saß. Es dämmerte mir, dass ich meinem Leben so nahe war und dass ich eigentlich nicht am Leben sein sollte. Als die Ampel auf grün schaltete, fuhr ich an den Straßenrand und begann einfach weiter zu weinen. Schließlich fand ich die Kraft, zurück zur Pizzeria zu fahren, und fast sofort nach meinem Eintreffen bemerkte mein Kollege, dass etwas nicht stimmte. Ich brach praktisch vor ihm zusammen und die anderen kamen nach vorne, um zu erfahren, was los war. Ich kämpfte gegen die Tränen an und erklärte so ruhig wie möglich alles, was passiert war. Mein Kollege tröstete mich und zu meiner Überraschung begann mein Chef, sich ausgiebig für das, was passiert war, und dafür, dass er mich in die Nachtschicht gesetzt hatte, zu entschuldigen. Er nahm mich mit ins Büro und reichte mir das Telefon, damit ich die Polizei anrufen konnte. Die Polizei kam zum Laden und ich gab meine Aussage ab und ließ Fotos von den Spuren an mir sowie den Kratzern an meinem Auto als Beweise machen. Mein Kollege folgte mir auf dem Heimweg und sobald ich zu Hause war, fiel ich auf mein Bett und schlief irgendwie ein. So erschöpft war ich. Am nächsten Tag kündigte ich meinen Job und zum Glück konnte mich eine Freundin in ihrem Bekleidungsgeschäft unterbringen. 2 Tage später erhielt ich ein Update von der Polizei. Das gesamte Doppelhaus gehörte dem Bruder des Mannes, der auf der rechten Seite mit seiner Frau lebte, während der Täter auf der linken Seite des Hauses wohnte. Ich erfuhr, dass er immer wieder im Gefängnis gewesen war. Zunächst wegen Raubüberfällen und Körperverletzungen, später wegen Sexualverbrechen. Er war etwa 5 Monate vor diesem Vorfall aus dem Gefängnis entlassen worden, nachdem er wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen verurteilt worden war. Als die Polizei das Haus durchsuchte, war er bereits verschwunden und seine Familie wusste nicht, wohin er geflüchtet war. Die Polizei versicherte mir jedoch, dass sie ihn finden würden. Und tatsächlich taten sie es, aber nicht lebend. Die nächsten 2 Monate lebte ich in Angst, dass er mich finden und das beenden würde, was er vorgehabt hatte. Doch die Polizei kontaktierte mich und informierte mich über den Fall. Anscheinend war er in eine nahegelegene Stadt geflohen und hatte dort versucht, ein Mädchen zu entführen, das spät nachts alleine auf der Straße unterwegs war. Zum Glück sah jemand aus dem Fenster, genau im richtigen Moment, und rief die Polizei. Die Polizei kam und versuchte, ihn festzunehmen, als er versuchte, das Mädchen in sein Auto zu zwingen. Er entkam und die Polizei verfolgte ihn. Er fuhr bei Rot über eine belebte Kreuzung und ein Van krachte in die Fahrerseite seines Autos. Wie durch ein Wunder erlitt der Fahrer des Vans nur leichte Verletzungen, während der Täter seinen Verletzungen lange vor dem Eintreffen des Krankenwagens erlag. Ich bedankte mich bei den Beamten für alles, was sie getan hatten und dafür, dass sie mich informiert hatten. Als ich die Polizeistation verließ, zündete ich mir eine Zigarette an und verarbeitete alles, was mir gerade erzählt worden war. Ich wünsche normalerweise niemandem den Tod, aber nach allem, was ich über seinen Tod erfahren hatte, fühlte ich mich erleichtert. Erleichtert, dass er niemandem mehr wehtun konnte und dass ich ihm nie wieder begegnen oder ihn vor Gericht bringen müsste, was bedeutet hätte, den Vorfall dieser Nacht erneut durchleben zu müssen. Wer weiß, wo ich heute wäre, wenn es ihm gelungen wäre, mich in sein Haus zu ziehen. Ich war 21 und erst kürzlich Polizeibeamter geworden und ich war auch kürzlich verlassen worden. Ein Freund schlug vor, ich solle Tinder ausprobieren. Als 21-Jähriger und neuer Polizist hatte ich diese Ich-bin-unbesiegbar-Mentalität und dachte, ich könnte es mit jedem aufnehmen. Ich weiß, dass das toxisch ist, aber bitte gedulde dich für die Geschichte. Ich matchete mit einer sehr attraktiven Frau, die eigentlich außerhalb meiner Liga lag. Wir schrieben miteinander und verabredeten schließlich ein Treffen. Sie schlug vor, auf ein großes, offenes Feld zu fahren, um die Sterne zu betrachten und abzuhängen, und wir könnten uns bei ihr treffen. Als der Abend kam, war ich aufgeregt, und sie schien es auch zu sein, als ich sie abholte. Sie führte mich zu dem Feld, und es sah schön aus. Ein offener Raum mit Wald, Hirschen und anderen Wildtieren auf dem Feld. In der Ferne bemerkte ich schwache Scheinwerfer. Dann begann der Van, auf uns zuzufahren und hielt direkt vor uns, fast so nah, dass er mich daran hinderte, weiterzufahren. Ich sagte ihr, sie solle im Auto bleiben und ich würde hingehen und Hallo sagen. Ich nahm meine Taschenlampe aus dem Auto und ging zur Fahrerseite des Vans. Ein ziemlich großer Mann saß am Steuer. Ich fragte ihn, was los sei und ob er sein Auto ein wenig zurücksetzen könne. Er war tatsächlich sehr höflich und sagte, er sei der Besitzer des Grundstücks und wollte uns nicht erschrecken. Er erklärte, dass er Probleme mit Wilderern hatte und sicherstellen wollte, dass wir nicht vorhatten, auf irgendetwas zu schießen. Ich versicherte ihm, dass wir nur da seien, um die Sterne und Wildtiere zu beobachten, und er schien vollkommen in Ordnung damit zu sein. Er wünschte uns ein schönes Date und fuhr davon. Danach textete das Mädchen ununterbrochen. Etwa 1 Stunde später sah ich wieder Scheinwerfer auf uns zukommen, diesmal jedoch sehr schnell. Wir stiegen ins Auto und ich parkte es in eine defensivere Position. Es war derselbe Mann und er kam so nah, dass er fast mein Auto rammte. Das Mädchen sprang aus dem Auto und rannte auf den Mann zu. In diesem Moment wusste ich, dass ich am Arsch war. Ich stieg aus und gab ihnen Befehle, sich zurückzuziehen und auf den Boden zu legen. Aber keiner von ihnen gehorchte natürlich. Dann stürmte er auf mich zu und warf mich zu Boden. Zum Glück konnte ich ihn auf den Rücken werfen und aufstehen. Ich sah, wie mein Date ein Metallrohr aus dem Van holte. Sie sagte mir, dass sie eine Waffe hätten und ich ihnen mein Geld und meinen Truck geben sollte. Dann würde mir nichts passieren. Natürlich, mit meiner Ich-bin-unbesiegbar-Mentalität sagte ich nein. Sie fing an zu weinen und sagte, sie wollten mir wirklich nicht wehtun. Er ging dann zurück zum Auto. An diesem Punkt sagte ich ihnen, dass ich Polizist bin. Ich zog meine verdeckte Schusswaffe und befahl ihnen, sich auf den Boden zu legen. Nach einem Moment des Schocks gehorchten sie tatsächlich. Ich war kurz davor, den Notruf zu wählen, meinen Namen und meine Dienstnummer durchzugeben und mitzuteilen, dass ich zwei Verdächtige unter Waffengewalt festhalte und dringend Verstärkung benötige. Ich gab unserer Einsatzzentrale die bestmöglichen Anweisungen zu dem Feld. Während des Anrufs rannten beide plötzlich weg. Wieder einmal, mit der Dummheit eines neuen jungen Polizisten, verfolgte ich sie. Ich rannte dem Mann hinterher, der in den Wald rund um das Feld lief. Nach etwa 30 Sekunden hörte ich drei laute Knalle und sah Mündungsfeuer. Meine Ich-bin-unbesiegbar-Mentalität verschwand sofort. Ich rannte wie der Teufel zurück zu meinem Auto und raste davon. Ich fuhr zurück zu dem Ort, an dem ich sie abgeholt hatte, und rief erneut die Einsatzzentrale an, damit sie andere Beamte dorthin schickten. Natürlich waren die ersten eintreffenden Beamten mein Sergeant und mein Ausbilder. Beide zeigten völliges Verständnis und machten mir keine Vorwürfe. Die meistgenutzten Worte waren Dummkopf und Dauer, dummer Anfänger. Ich stieg in ihr Auto und wir fuhren zurück zum Feld. Glücklicherweise war der Van noch da. Sie sagten mir, ich solle den Mund halten und nur aussteigen, falls sie beschossen würden. Sie durchsuchten das Gebiet und begannen, den Van zu durchsuchen. Auf der Mittelkonsole fanden sie Methamphetamin und durchsuchten das Fahrzeug weiter. Am meisten erschreckte mich jedoch, als mein Ausbilder und mein Sergeant zum Streifenwagen zurückkamen, mich herausließen und mir sagten, ich solle einen Blick in den hinteren Teil des Vans werfen. Beide waren blass und sahen erschrocken aus. Ich ging zum hinteren Teil des Vans, wo mehrere Messer, Klebeband, Feuerzeugbenzin, eine beachtliche Menge Gewehrmunition, Handschellen und etwas, das wie getrocknetes Blut aussah, lagen. Auf dem Beifahrersitz fanden wir ein Gewehr im AR-15-Stil und zwei weitere Handfeuerwaffen. Wir riefen sofort Verstärkung und Kriminalbeamte an. Als sie das Blut untersuchten, stellte sich heraus, dass es kein Blut war. Die Kennzeichen waren gestohlen und der Van wurde als gestohlen gemeldet. Ich bekomme immer noch Gänsehaut von dem ganzen Vorfall, aber zum Glück wurde niemand verletzt. Ich werde nie wieder Online-Dating verwenden. Ich hatte gerade eine ziemlich bedeutende Beziehung mit jemandem beendet, die 4 Jahre gedauert hatte, fast verlobt, zusammenziehen und so weiter, als alles auseinanderfiel. Ich nahm mir eine gute Weile Zeit, um wieder zu mir selbst zu finden und mein Leben in Ordnung zu bringen, als meine Freunde anfingen, mich zu ermutigen, wieder rauszugehen. Ehrlich gesagt, wollte ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nichts und suchte auch nichts. Aber sie bestanden darauf, dass ich zumindest ein paar lockere Dates hatte, um wieder ein bisschen Übung zu bekommen, wenn ich bereit wäre. Ich glaube, sie machten sich wirklich Sorgen um mich, weil ich ziemlich zurückgezogen gelebt hatte. Also hatte ich ein Match mit einem Mädchen, das für den Sommer vom College nach Hause gekommen war. Sie wohnte ein bisschen weiter weg, wollte mich aber trotzdem treffen und war sogar bereit, in meine Gegend zu kommen. Ich war ehrlich gesagt nicht sonderlich interessiert, aber meine Freunde drängten weiter. Praxis und so weiter, was auch immer das bedeutete. Ein Date bedeutet ja keine Verpflichtung, also warum nicht? Ich möchte jedoch klarstellen, dass ich ihr sehr ehrlich und explizit gesagt habe, dass ich nichts Ernstes suche, eigentlich überhaupt nichts, und dass ich gerade erst aus einer ernsten Beziehung herausgekommen bin und nur ein bisschen ermutigt wurde, neue Erfahrungen zu machen. Sie versicherte mir, dass das für sie in Ordnung sei und wollte mich trotzdem treffen. Also vereinbarten wir ein lockeres Mittagessen in einer Sportbar für diese Woche. Ich kam dorthin und sie wartete bereits auf mich. Ich war etwas irritiert, weil sie in Wirklichkeit ganz anders aussah als auf ihren Fotos. Nicht, dass ich oberflächlich klingen möchte, aber ihre Tinder-Fotos mussten mindestens 5 Jahre alt sein, was ich an den Tattoos sehen konnte, die sie in Person hatte und die in den Bildern fehlten. Ich war also etwas überrascht. Ich fühlte mich überhaupt nicht zu ihr hingezogen, aber ich war ja dort, um neue Erfahrungen zu machen, oder? Kein Problem. Ich hatte etwas Mitleid mit ihr, weil sie die ganze Zeit unglaublich schüchtern und nervös wirkte. Ich bemerkte sogar, dass ihre Hand zitterte, als sie nach ihrem Glas griff, was ich ehrlich gesagt süß fand. Also tat ich mein Bestes, um sie zum Reden zu bringen und ihr zu helfen, sich wohler zu fühlen. Ich stellte ihr Fragen und redete über Themen, von denen ich dachte, dass man bei einem Date darüber spricht, wie zum Beispiel, wo sie aufgewachsen ist, welche Musik sie mag, auf welche Schule sie geht und so weiter. Doch auf alles bekam ich nur einsilbige Antworten. So ging es etwa 1 Stunde lang und sie arbeitete überhaupt nicht mit mir zusammen. Ich versuchte Geduld zu haben, da sie offensichtlich nervös war, und das kann ich persönlich gut nachvollziehen. Dann zog sie plötzlich ein Buch heraus und sagte: "Ich habe das für dich." Ich bedankte mich und fragte interessiert, worum es in dem Buch geht. Denn wenn jemand mir eine gute Lektüre empfehlen möchte, bin ich dafür immer zu haben. Sie schaute mich verwirrt an und sagte in einem plötzlichen seltsamen Tonfall: "Das ist dein Lieblingsbuch, oder?" An diesem Punkt war ich völlig verwirrt und sah sie einfach nur fragend an. Sie sagte: "Das ist dein Lieblingsbuch. Du hast mir gesagt, dass das dein Lieblingsbuch ist." Woraufhin ich antwortete: "Nein, ich habe noch nie davon gehört." Wir kamen schließlich zu dem Schluss, dass sie mich mit jemand anderem verwechselt haben musste, was ich ehrlich gesagt urkomisch fand. Sie war verlegen, aber ich nahm es leicht und sagte, ich fände es witzig, weil ich das irgendwie für den Tinder-Kultur hielt. Als wir mit dem Mittagessen fertig waren und ich immer noch nur einsilbige Antworten erhielt, versuchte ich das Date zu beenden, indem ich sagte, dass ich nach Hause müsste, um meine Tiere zu füttern und Wäsche zu machen. Aber sie bestand sehr darauf, noch mehr Zeit zu verbringen und fragte, ob wir noch etwas unternehmen könnten. Ich versuchte wirklich ein netter Mensch zu sein, also stimmte ich zu. Und wir fanden einen nahegelegenen Park zum Spazierengehen. Da wurde es seltsam. Wir setzten uns auf eine Parkbank. Wohlgemerkt, es war helllichter Tag. Kinder spielten Basketball in der Nähe und Leute joggten vorbei. Ich versuchte erneut, ein Gespräch zu beginnen. Aber wieder bekam ich nur einsilbige Antworten. Dann, wie aus dem Nichts und ohne jede Vorwarnung, küsste sie mich plötzlich und ziemlich aggressiv, mit Zunge und allem. Ich war ehrlich gesagt so schockiert, dass ich einfach wie erstarrt dastand und nicht wusste, was ich tun sollte. Da war diese schüchterne, zurückhaltende Frau, die kaum mit mir geredet hatte und so nervös war, dass sie sichtbar zitterte. Und jetzt stürzte sie sich auf mich wie ein Bär. Mein Kopf drehte sich vor Verwirrung und Angst und ich schwöre, es fühlte sich an, als würde dieser Kuss ewig dauern und ich betete nur, dass es aufhören würde. Ich war völlig überfordert und ehrlich gesagt ein bisschen verängstigt, etwas zu tun oder zu sagen. Was tut man überhaupt in so einer Situation? Ich hoffte einfach, dass sie meine sehr offensichtliche Körpersprache verstehen würde, dass ich nichts erwidern wollte. Dann ging ein wirklich unangenehmer Typ vorbei, glotzte uns an und begann uns tatsächlich zu einem Dreier zu überreden. Ich dachte nur, was zur Hölle geht hier vor sich? Ich muss hier raus. Ich war 1000-fach unwohl. Schließlich schaffte ich es, ihn höflich abzuwehren, nachdem ich ihm mehrmals gesagt hatte, dass ich kein Interesse habe, während sie nur lachte. Und ich dachte, wer bist du eigentlich? Als er weg war, sagte ich ihr nun eindringlich, dass ich nach Hause gehen müsste. Sie schien zu ignorieren, was ich sagte, und kam sehr nah an mein Gesicht heran und fragte: "Hat dir das gefallen? Findest du mich sexy? Willst du mich?" Ich war so nervös, dass ich nur sagte: "Ich muss wirklich nach Hause." Sie fragte dann: "Kann ich mitkommen?" Ich sagte sehr bestimmt: "Nein." Sie versuchte buchstäblich, mich zu überreden, sie mit nnach Hause zu nehmen. Und ich musste ihr bestimmt 3-mal Nein sagen. Endlich war ich zu Hause und ehrlich gesagt ein wenig erschüttert. Ich hatte schon lange kein Date mehr gehabt aber das fühlte sich sehr unnormal an. Sie schrieb mir dann eine SMS, als sie zu Hause war, und fragte nach einem zweiten Date. Ich war sehr höflich, obwohl ich mich unglaublich unwohl gefühlt hatte, und sagte ihr, ich fände sie cool und hätte eine schöne Zeit gehabt. Eine Lüge. Aber dass ich nichts empfand und sie daran erinnern wollte, dass ich nichts suchte. Dann bombardierte sie mich mit einer Reihe verwirrter Nachrichten, in denen sie schrieb, sie könne es nicht verstehen und sei so verwirrt, weil sie dachte, ich hätte großes Interesse und dass alles großartig gelaufen sei. Ich antwortete auf keine dieser Nachrichten, weil sie damit begann, meine Grenzen zu überschreiten. Ich hatte gesagt, was ich zu sagen hatte und dachte, ich wäre fair gewesen, indem ich zumindest ehrlich war. Die Nachrichten hörten jedoch nicht auf und nach dem Textverlauf hätte man meinen können, wir hätten gerade eine 2-jährige Beziehung beendet. Schließlich begann sie auch noch anzurufen und ich musste ihre Nummer blockieren. Ich wuchs in einem ziemlich strengen, aber liebevollen christlichen Elternhaus in einem der Bibelgürtelstaaten auf. Meine Eltern waren in ihren Regeln keineswegs unvernünftig und hatten immer gute Absichten. Aber ich brach trotzdem ein paar Regeln, wie die meisten Teenagers tun. Im Sommer, bevor ich das College begann, begann ich eine Beziehung mit einem etwas älteren Typen. Ich kannte ihn aus der Highschool und er besuchte das College, auf das ich bald gehen würde. Johnny war ein echter Fang. Er war außergewöhnlich gut aussehend, war im Footballteam und hatte ein volles Stipendium. Er war witzig, talentiert und sehr charmant. Es gab wenig, was man an ihm nicht mögen konnte. Wir verbanden uns über unsere Liebe zu Streichen und unsere Abstinenz gegenüber Alkohol. Der beste Teil war, dass er eine eigene Wohnung am College hatte, das 4 Stunden von meinem Elternhaus entfernt war. Ich konnte leicht dorthin fahren, unter dem Vorwand, eine Freundin zu besuchen oder bei einer Freundin zu übernachten. Meine Eltern wussten nicht einmal, dass ich einen Freund hatte. Ich war gerade 18 geworden und genoss meine rebellische Phase und neu gefundene Freiheit, lebte aber dennoch weitgehend nach den Regeln und Ratschlägen meiner Eltern. Sie ermutigten mich immer dazu, selbstständig zu denken und meine eigenen Moralvorstellungen zu entwickeln und letztlich ähnelte ich ihnen sehr, weil sie wirklich großartige Menschen sind. Meine Mutter riet mir weise, nicht einfach mit jedem zu schlafen, und das nahm ich mir wirklich zu Herzen. Obwohl ich gerne bei meinem Freund übernachtete, war ich fest entschlossen, keinen Sex mit ihm zu haben. Er schien das zu respektieren. Eines Tages, mitten im Sommer, hatte ich 3 Tage hintereinander frei und ein Besuch bei Johnny stand an. Ich begann meine Reise früh am Morgen. Er war aufgeregt, mich zu sehen und wir hatten einen großartigen Tag mit Nerf Gun kriegen, Stephen King lesen und küssen. Wir gingen zum Abendessen aus und kamen zurück zu seiner Wohnung, um noch mehr Spaß zu haben. Oder so dachte ich. Beim Betreten seiner Wohnung bemerkte ich, dass Johnny eine Schachtel Kondome auf dem Tisch liegen hatte. Er hatte das schon einmal versucht, also war ich nicht überrascht und sagte ihm fest, dass es nicht passieren würde. Was nach dieser scheinbar unbedeutenden Interaktion geschah, verfolgt mich jedoch bis heute. Johnnys Lächeln verschwand und seine Augen wurden eiskalt, erschreckend kalt. Ich saß an seinem Esstisch mit dem Rücken zur Wand und er stand am anderen Ende des kleinen Tisches. Du machst mich krank. Ich habe es satt. Alles, was du tust, ist, mit mir zu spielen, sagte er. Wir waren oft sarkastisch und machten uns gegenseitig Streiche. Daher wusste ich, dass er nur scherzte. Schließlich kannte ich Johnny schon seit Jahren. Ich habe lange darüber nachgedacht und für mich bist du tot. Ich mache das nicht mehr mit. Du ekelst mich an und ich hasse dich. Du bist für mich gestorben. Er war beunruhigend ruhig und seine Stimme verriet eine leichte Wut, die ich noch nie gehört hatte. Ich bemerkte, dass er die Fäuste ballte, die Adern an seinen Armen traten hervor. Zum ersten Mal in unserer Beziehung fühlte ich mich unsicher bei ihm. Er hielt meinen Blick, ohne zu blinzeln. Seine Wohnung im 2. Stock lag auf dem Campus und es war Sommer. Ich hatte niemanden sonst im Gebäude gesehen, auch keine anderen Autos auf dem Parkplatz. Selbst wenn ich an ihm vorbeikäme, was ich definitiv nicht konnte, hätte ich die Wahl gehabt. Entweder durch die Balkontür zu springen oder etwa 15 Fuß durch den Flur zur verriegelten Eingangstür zu rennen und eine Treppe hinunter. Beide Szenarien führten zu einem leeren Parkplatz. Ich hätte entweder zu meinem Auto oder in den nahegelegenen Wald rennen müssen. Ich war sportlich, aber ich hatte körperlich keine Chance gegen ihn. Ich konzentrierte mich auf ihn. In der Hälfte von mir wusste ich einfach, dass er scherzte. Das musste er sein. Jeden Moment würde er in Lachen ausbrechen und wir würden zu unserem schönen Tag zurückkehren. Doch er redete weiter. Ich kann nicht wiederholen, was er sagte. Es war zu grafisch und spezifisch für unseren Standort. Er beschrieb die sexuelle Gewalt, die er für mich geplant hatte, falls ich überleben würde. Danach würde ich im nahegelegenen Wald erwürgt, zerstückelt und an einem abgelegenen Ort abgelegt, den wir zusammen erkundet hatten. Er deutete auf einige Taschen, die er auf der Theke hatte. Da drin wird dein Körper in einer Stunde sein. Das war genug für mich. Sein Plan war viel zu gut durchdacht, um spontan zu sein. Ich bin klein, aber ich bin stur und würde bis zum Tod kämpfen, wenn ich müsste. Ich kann auch einen extrem ausdruckslosen Blick bewahren, wenn nötig. Jetzt war ich dran, seinen Blick mit allem an Wildheit zu erwidern, das ich aufbringen konnte. Ich stand auf und sagte das Erste, was mir in den Sinn kam. Ich bin immer noch stolz auf die unerschütterliche Ruhe, die ich zeigte, obwohl ich innerlich betete, dass Gott mich nicht sterben lassen würde. Du bist echt witzig. Ich habe dir fast geglaubt. Es hätte sowieso nicht funktioniert, denn was ich dir vorher noch sagen wollte, ist, dass mein Vater mich heute Abend nach Hause haben wollte. Er braucht morgen früh Hilfe im Garten für Mamas Geburtstag, weil Kyle, mein Bruder, sich den Rücken verletzt hat. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn anrufen würde, sobald ich auf dem Weg bin, innerhalb der nächsten halben Stunde. Das war eine Lüge und keine besonders gute, aber die Überzeugung war überzeugend. Ich hielt mein Handy vor sein Gesicht und sagte ihm, er könne meinem Vater erklären, warum ich nicht nach Hause kommen würde, wenn er wollte, dass ich bleibe. Johnnys Mund stand offen, während er mich anstarrte. Ich habe nur Spaß gemacht, murmelte er, die Fäuste immer noch geballt. Bis dann, sagte ich fröhlich und schob mich an ihm vorbei. Mein Bluff ging auf. Ich schnappte mir meine Tasche und ging den Flur entlang. Aber ich spürte seine Blicke auf mir, während ich innerlich schrie, dass ich langsam gehen sollte. Ich öffnete das Schloss, trat hinaus und unterdrückte jedes Bedürfnis, die Treppe hinunterzulaufen. Ich war zu weit von meinem Auto entfernt, um ihm einen Vorsprung zu verschaffen, falls er mir folgen würde. Und ich weigerte mich, ihm das Vergnügen zu geben, mich verängstigt zu sehen. Ich ging die ganze Länge des Parkplatzes entlang. Ich habe immer die Angewohnheit, so weit wie möglich am Rand zu parken, neben dem Wald, in dem er sagte, er würde mich ermorden. Ich wusste, dass er mich die ganze Zeit beobachtete. Ich spürte seinen Blick, der jede meiner Bewegungen verfolgte. Als ich an seinem Apartment vorbeifuhr, sah ich seinen Schatten im Balkonfenster. Ich winkte, als er mich anstarrte. Ich fuhr ein paar Meilen bis zum nächsten Walmart. Es war noch früh, die Sonne begann gerade unterzugehen und die Leute gingen nichtsahnend über den Parkplatz, völlig unbewusst dessen, was ich gerade erlebt hatte. Ich brach auf dem Lenkrad zusammen und brach in Tränen aus. Dann fuhr ich die 4 Stunden zurück nach Hause. Dummerweise wusste ich nicht, wie ich das Erlebte verarbeiten sollte und verbannte es in die hintersten Winkel meines Verstandes. Die nächsten Jahre verbrachte ich damit, Johnny zu meiden. Wenn ich daran dachte, gab ich mir selbst die Schuld, so naiv gewesen zu sein. Schließlich erzählte ich es meiner Mutter 4 Jahre später und konnte es endlich verarbeiten. Es war Weihnachtszeit und meine Frau und ich übernachteten in ihrem Elternhaus, wo ihre Mutter jetzt allein lebte. Naja, wenn man die Katzen nicht mitzählt. Das Haus befand sich in einer ruhigen Sackgasse in den Vororten. Wenn Sie sich frisch gemähte Rasenflächen, amerikanische Flaggen und leere Gehwege vorstellen, dann liegen Sie richtig. Es ist ein einstöckiges Haus mit einer angeschlossenen Garage vorne. Die Garage hat zwei Türen, abgesehen vom elektrischen Garagentor natürlich. Eine führt zum Garten und Hinterhof und hatte eine alte Hundeklappe aus der Zeit mit ihrem lieben alten Max. Ruhe, in Frieden, Max, die sie mit einem Stück festgenageltem Holz abgedeckt hatten. Dieses Holz machte mich immer etwas unwohl, aber ich dachte, dass es schon seit Jahren so war. Also, was könnte schon schiefgehen? Die zweite Tür führt in die Küche. Sie könnte eine Maus aufhalten, aber nicht viel mehr und definitiv nicht jemanden, der wirklich hinein wollte. Wir schliefen im Kinderzimmer meiner Frau an der Vorderseite des Hauses. Es war 3 Uhr morgens. Ich befand mich im tiefsten Schlaf, als ich es hörte. Den Schrei. Was machst du da? Es war die Stimme meiner Schwiegermutter, die den Flur hinunterhallte. Im Halbschlaf klang es wie das Dröhnen eines Düsenjets direkt in meinem Ohr. Ich fuhr hoch. Was als nächstes geschah, geschah in wenigen Sekunden, aber zu diesem Schrei. Obwohl ich tief schlief, hörte ich genug, um eine Dringlichkeit darin zu spüren. Das war kein »Oh, du hast mich erschreckt« Schrei. Das war anders. Und ich wusste es. Nicht bewusst. Aber der instinktive Teil meines Gehirns, der Teil, den wir von unseren primitiven Vorfahren beibehalten haben, wusste, dass etwas nicht stimmte. Ich schaue und lese eine Menge True Crime und dieser Schrei weckte diese schreckliche Angst, die einem sagt, das kann mir doch nicht wirklich passieren, oder? Ehrlich gesagt, klang es in der Nacht so, als ob jemand kurz davor wäre, ermordet zu werden. Haben Sie sich jemals gefragt, ob Sie der Typ Kampf oder Flucht sind? Ich immer. Und nach dieser Nacht wusste ich etwas über mich. Ich bin ein Kämpfer, denn ich sprang aus dem Bett und knurrte. Ja, ich knurrte in der männlichsten Stimme, die ich aufbringen konnte. Ich werde dich umbringen. Und ich rannte los. Ich riss die Schlafzimmertür auf und rannte in den Flur. Am Ende des Flurs sah ich meine Schwiegermutter im Nachthemd, mit einem Gesichtsausdruck völliger Überraschung. Wir stellten Blickkontakt her, während ich auf sie zulief. Dann drehte sie ihren Kopf und schaute direkt in die Küche. Ich eilte an ihr vorbei und bog in die Küche ein. Die hohle Tür war zerstört, überall lagen Holzsplitter. Durch den offenen Türrahmen sah ich, dass das elektrische Garagentor ebenfalls offen war. Ich stürmte weiter und hörte, wie jemand in ein laufendes Auto sprang, das gerade außer Sichtweite war. Als ich die Einfahrt erreichte, sah ich, wie ein Auto von der Gehsteigkante neben dem Haus losfuhr. Mit meinem Adrenalin noch voll im Fluss. Wer bin ich? Adrenalin zu sagen, was es tun soll? Rannte ich wie ein Idiot barfuß dem Auto hinterher. Ich gab mein Bestes, aber ich bin kein Michael Johnson und selbst er könnte kein Auto einholen. Es verschwand bald die Straße hinunter und ich blieb allein zurück. Die Polizei kam innerhalb von 3 Minuten, was mir ehrlich gesagt ein gutes Gefühl gibt, meine Schwiegermutter dort wohnen zu lassen. Sie nahmen unsere Aussagen auf. Meine Schwiegermutter erzählte, dass sie ein Geräusch gehört hatte, das Einschlagen der hohlen Tür und in die Küche ging, wo sie auf die Einbrecherin traf, eine zierliche Frau. Die Polizei vermutete, dass sie Teil eines Teams war. Ihre Aufgabe war es, sich durch die Hundeklappe zu quetschen, die hohle Tür einzutreten und das elektrische Garagentor für ihren Komplizen zu öffnen. Laut Polizei dachten die Einbrecher wohl, dass niemand zu Hause sei. Zum Glück hatte meine Schwiegermutter sie anscheinend überrascht und erschreckt, zusätzlich zu meinem männlichen Knurren, natürlich. Es fühlt sich gut an zu wissen, dass alle in Sicherheit waren und dass ich wohl doch ein bisschen Kampfgeist in mir habe. Und übrigens, wir haben die schwerste verdammte Holztür gekauft, die sie je gesehen haben, um die hohle Tür zu ersetzen. Ich möchte mal sehen, wie eine Maus es jetzt durch diese Tür schafft. Als ich 19 war, zog ich von Oregon nach Florida, um bei meinem damaligen Freund zu sein. Ich stellte mir weiße Sandstrände und Mickey Mouse vor, aber stattdessen bekam ich Sümpfe, Insekten und Schotterstraßen. Wir lebten in einer kleinen Stadt namens Hawthorne, direkt außerhalb von Gainesville. Dort gab es genau eine Ampel und vielleicht vier Geschäfte. Dollar General, Steve's Market, E's Pharmacy und Sunny's Barbecue. Hurra! Jedenfalls bekam ich einen Job in der inzwischen geschlossenen Drogerie in der Mitte der Stadt, direkt neben dem Lebensmittelgeschäft, also kaufte jeder dort ein. Nach etwa 3 Monaten Arbeit ging ich eines Tages zum Dienstbeginn in den Laden und der Manager rief mich in sein Büro. Auf seinem Schreibtisch lagen etwa 30 bis 40 offene Briefe, alle handschriftlich, an mich adressiert. »Kennst du diese Person?«, fragte mein Manager. »Nein«, sagte ich, und er sagte mir, ich solle einen Brief lesen. Also nahm ich den fröhlich-gelben Brief. Darin befanden sich 2 handgeschriebene Briefe und ein aus einer Zeitschrift ausgeschnittenes Bild einer Frau mit langen blonden Haaren, genau wie ich. Unter den aufmerksamen Blicken meines Managers las ich den Brief. Ich überflog viele verwirrende Abschnitte, in denen jemand beschrieb, wie es wäre, Zeit mit mir zu verbringen. Vieles davon war sexueller Natur. Es gab Beschreibungen und Kommentare über mein Haar, darüber, es zu waschen, daran zu riechen und etwas über das Mondlicht. Einige Sätze waren hervorgehoben, andere unterstrichen. Mein erster Gedanke war, werde ich gefeuert? Kennst du diesen Typen, David Elrod? Ich sagte, ja, ich glaube schon. Der große, schlaksige Typ mit dicker Brille und krausem, dunkelblondem Haar. Er ist der Stammkunde, der ein paar Mal die Woche hereinkommt, um Diät-Cola und Medikamente für seine Mutter zu kaufen, Ende 20 und offensichtlich sozial oder mental beeinträchtigt. Hin und wieder machte er Smalltalk, wenn ich seine Getränke einscannte. Ein oder zweimal blieb er an meiner Kasse stehen oder starrte mich an. Aber ich dachte, er versuchte nur seine Augen zu fokussieren oder hatte Schwierigkeiten mit sozialen Hinweisen. Harmlos, verglichen mit anderen Leuten, die ich in Florida getroffen habe. Deshalb schenkte ich ihm keine besondere Aufmerksamkeit, bis zu diesem Tag im Büro. Ich wusste, dass er die Briefe geschrieben hatte, wegen eines merkwürdigen Vorfalls 2 Wochen zuvor. Während der Arbeit kam er von hinten an mich heran und berührte oder streichelte mein Haar. Ich musste es aus seinen Händen ziehen und er entschuldigte sich. Seltsam, aber nichts Schlimmes. Nachdem ich das meinem Manager erzählt hatte, teilte er mir mit, dass der Kunde aus dem Laden verbannt würde und ich nach Hause geschickt werde, während sie an den Details arbeiteten. Welche Details, dachte ich verwirrt, ging aus dem Laden und fuhr nach Hause. Der Tag war seltsam. 2 Stunden, nachdem ich von meiner Nichtschicht nach Hause gekommen war, klopfte es an meiner Tür. Ich schaute aus dem Fenster und sah, was wie ein SWAT-Team aussah. Was zur Hölle ist hier los? Dachte ich. Ich sah Männer in taktischer Ausrüstung mit großen Waffen, 2 Männer in Anzügen und mehrere uniformierte Polizisten. Alles schien in Zeitlupe zu passieren. Ich öffnete die Tür und eine Polizistin hielt einige seltsam vertraute Briefe hoch. Können wir reinkommen und mit Ihnen über diese sprechen? Fragte sie. Mir wurde bewusst, dass wohl die ganze Stadt diese Briefe gelesen hatte und ich wollte ohnmächtig werden. Ich kenne den Kerl kaum, sagte ich. Wir setzten uns auf mein Sofa und sie begann zu sprechen. Aus dem Augenwinkel sah ich meinen Freund im Schlafzimmer, der mir böse Blicke zuwarf. Die Polizistin erwähnte die Briefe aus der Drogerie. Sie wollten ihm ein Hausverbot erteilen und direkt mit ihm sprechen, da das ganze Polizeirevier David kannte. Die Beamten konfrontierten ihn in seiner Wohnung und versuchten, das Hausverbot durchzusetzen. Anscheinend war er darüber alles andere als erfreut. Er bestand über 45 Minuten darauf, dass das alles ein großer Fehler sei und dass ich mit ihm sprechen wollte. Er verhielt sich streitlustig und beharrte darauf. Aber die Polizei entschied, Stalking-Anklagen zu erheben. Stalking-Anklagen? Fragte ich. Sie fuhr fort. Sie müssen wissen, dass David seine Mutter getötet und teilweise zerstückelt hat, als er 12 Jahre alt war. Er wurde vor weniger als 4 Jahren aus einer jugendpsychiatrischen Einrichtung entlassen. Wir haben beunruhigendes Material in seinem Haus gefunden. Ab diesem Punkt begann mein Geist abzuschweifen. David wurde am nächsten Tag wegen Stalking verhaftet, nachdem man ihn auf dem Parkplatz der Drogerie gefunden hatte. Aber das letzte offizielle Wort war, dass er vorerst zurück in die Psychiatrie gebracht wurde. Ich hatte keine Gelegenheit, die Briefe vollständig zu lesen, bevor sie als Beweismaterial in einem Archiv landeten, und mir wurde auch nicht erklärt, was sie in seinem Haus gefunden hatten. Also hatte ich nie das vollständige Bild davon, was geschah. Mein damaliger Freund war ein riesiges Arschloch in Bezug auf die ganze Sache, also zog ich eine Woche später zurück nach Oregon. Wer möchte schon bleiben, wenn Norman Bates auf einen fixiert ist? Ich, 22, arbeitete in einem Einkaufszentrum, als ich jung war. Oftmals war es bereits dunkel, wenn ich zur Bushaltestelle kam, und es gab viele drogenabhängige und zwielichtige Gestalten in der Gegend. Meistens ließen sie mich jedoch in Ruhe und hielten Abstand. Eines Nachts lief ich etwas später als gewöhnlich zur Bushaltestelle und sah einen Mann in einem Truck, der mit einem Mädchen sprach, das ich bald als Teenager erkannte, da sie jung aussah. Ich dachte mir nichts dabei. Viele Jugendliche wurden von ihren Eltern abgeholt, da sie in den Restaurants des Einkaufszentrums arbeiteten und manchmal auch späte Schichten am Wochenende hatten. Ich dachte wirklich, es sei ihr Vater, der sie abholt. Als ich näher kam, bemerkte ich, dass sie aufgebracht war, aber ich dachte, sie hätten vielleicht einen Streit. Der Mann schaute etwas verärgert zu mir herüber, als ich mich hinsetzte, und ich hörte ihn sagen: »Hey Schatz, du solltest jetzt mit mir nach Hause kommen. Mama macht sich Sorgen.« Sie machte einen langsamen Schritt zurück, und da sah ich ihr Gesicht. Sie sah mich an, und ihr Gesichtsausdruck war voller Angst. Der Mann hatte eindeutig getrunken und roch nach Alkohol, aber er torkelte nicht. Nun wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Mir wurde flau im Magen. Der Bus würde erst in einer halben Stunde kommen, und ich war selbst eine kleine Frau von nur 1,50 Mon. Ich begann zu vermuten, dass dieser Mann nicht ihr Vater war. Er sagte: »Komm schon, Schatz, steig in den Truck, steig jetzt ein, es ist spät.« Ich wusste nicht sicher, ob er ihr Vater war oder nicht, aber ich beschloss, etwas zu tun. Ich sagte zu dem Mädchen: »Hey, wow, lange nicht gesehen«, und begann, mit ihr zu plaudern. Sie setzte sich hin und ignorierte ihn. Er wurde sichtlich wütend und ging zum Truck. Das Mädchen setzte sich neben mich und erklärte mir, dass der Mann nicht ihr Vater war. Sie kannte ihn nicht, und er versuchte, sie dazu zu bringen, mit ihm zu gehen. Ich sagte zu ihr: »Okay, bleib einfach ruhig und weigere dich weiter.« Der Mann kam wieder auf uns zu, dieses Mal mit dem Telefon am Ohr und einem Rohr in der Hand. »Okay, Dummkopf, steig in den Truck. Deine Mutter ist sauer, und Lady, du solltest dich nicht in die Angelegenheiten von Vater und Tochter einmischen.« Ich sagte ihm, dass er eindeutig nicht ihr Vater war und er besser gehen sollte, bevor die Überwachungskameras ihn dabei erwischen, etwas Illegales zu tun. Er schien plötzlich zu realisieren, dass die Kameras existierten, entschied sich aber offenbar, dass er schon zu weit gegangen war, und ging in unsere Richtung. Er packte das Mädchen am Arm und zog sie, während sie sich wehrte. Ich versuchte, ihn von ihr wegzustoßen, aber er sagte mir, ich solle mich nicht in die Angelegenheiten zwischen Vater und Tochter einmischen. In diesem Moment sah ich einen Sicherheitsbeamten im Fenster, und er formte lautlos die Worte: »Alles okay?« Ich schüttelte den Kopf und signalisierte ihm, dass ich Hilfe brauchte. Er begann sofort, die Tür zu entriegeln und sein Handy zu zücken. Ich nahm an, dass er die Polizei rief. Der unheimliche Mann bemerkte den Sicherheitsbeamten und entschied sich schließlich, fluchend wegzufahren. Das Mädchen war sichtbar erschüttert und weinte. Ihre richtigen Eltern kamen kurz nach dem Vorfall, und ich erklärte der Polizei meine Sichtweise und gab ihnen meine Nummer. Ich bin froh, dass ich dort war, denn seitdem habe ich diesen Mann nie wieder gesehen und weiß nicht, was dem jungen Mädchen hätte passieren können. Ich erfuhr, dass sie erst 15 war. Einmal versuchte er sogar, mich zu überzeugen, dass ich auch seine Tochter sei. Thank you. Dieses Ereignis fand vor einigen Jahren statt. Und leider erinnere ich mich nicht an alles, was passiert ist. Aber ich erinnere mich an fast alles Wichtige. Das Ganze ereignete sich, als ich etwa 4 oder 5 Jahre alt war, an einem Ostersonntag. Meine Familie versammelt sich immer im Haus meiner Großmutter, um Feiertage und Geburtstage zu feiern. Und wie an jedem Feiertag machten sich meine Mutter und ich auf den einstündigen Weg zu ihrem Haus. Meine Mutter lebt lieber fernab vom Trubel der Stadt, was die lange Fahrt erklärt. Wir waren wahrscheinlich etwa 20 Minuten von unserem Ziel entfernt, als meine Mutter bemerkte, dass wir etwas wenig Benzin hatten. Also hielten wir an einer alten, fast rustikal wirkenden Tankstelle mit nur ein paar Kunden. Die Tankstelle war rot und weiß und hatte einige festliche Dekorationen draußen sowie viele Osteraufkleber auf den beiden großen Glasfenstern neben der Tür. Da meine Mutter mir beigebracht hatte, nicht mit Fremden zu sprechen und die Autotüren nur für sie zu öffnen, vertraute sie mir genug, um mich allein im Auto zu lassen, während sie kurz hineinging, um für das Benzin zu bezahlen. Sie sagte mir, dass sie gleich wieder da sein würde, bevor sie die Tankstelle betrat. Es war ein schöner Tag, daher waren die Fenster des Autos heruntergekurbelt, sodass wir die frische Brise genießen konnten, anstatt die Klimaanlage zu nutzen. Während ich auf meine Mutter wartete, erinnere ich mich daran, dass ich die bunten Papierschnipsel in meinem Osterkörbchen neben mir zurechtrückte und dann aus dem Fenster des Rücksitzes schaute. Als ich nach draußen sah, bemerkte ich einen großen, älteren Mann, vielleicht um die 30, der sich meinem Fenster näherte. Er beugte sich leicht hinunter und schaute mich an. »Hallo, wie heißt du?« sagte er. In diesem Moment erinnerte ich mich daran, dass ich nicht mit Fremden sprechen sollte, also sagte ich ihm, dass meine Mama mir gesagt hatte, nicht mit Fremden zu reden. Daraufhin antwortete er, »Nun, wir können Freunde sein. Mein Name ist Charlie, und jetzt, wo du meinen Namen kennst, bin ich wohl kein Fremder mehr, oder?« Zu der Zeit dachte ich, dass er recht hatte. In meinem Kopf dachte ich, dass ein Fremder jemand ist, den man nicht kennt. Also war dieser Mann kein Fremder mehr, weil ich ja jetzt seinen Namen kannte. Der Mann und ich führten ein kurzes Gespräch, an das ich mich nicht genau erinnere. Ich erinnere mich nur daran, dass er mir sagte, dass er mein Osterkörbchen schön fand. An diesem Punkt bekam ich ein flaues Gefühl im Magen, wusste als Kind natürlich nicht warum. Dann kam meine Mutter aus der Tankstelle heraus, bemerkte den Mann sofort und näherte sich dem Auto schnell, während sie den Mann fragte, was er da macht. Der Mann schien in Panik zu geraten und riss heftig an meinem Türgriff, bis ihm auffiel, dass die Tür zum Glück abgeschlossen war. Dann griff er durch das offene Fenster, packte mein Handgelenk und versuchte, mich herauszuziehen. Das verängstigte mich natürlich sehr, sodass ich instinktiv dagegen hielt und zog. Dadurch ließ er los und rannte davon. Meine Mutter rannte schnell zum Auto und ich entriegelte die Tür. Sie zog mich in eine fast schmerzhafte Umarmung und untersuchte mich genau, während sie immer wieder fragte, ob ich in Ordnung sei. Ich hatte einen leichten blauen Fleck und eine Rötung an meinem Arm, wo er mich gepackt hatte, aber abgesehen davon war ich nur aufgewühlt. In diesem Moment wurde mir die Realität dessen, was gerade passiert war, bewusst. Und ich erinnere mich, dass ich einfach zu weinen begann und mich an meine Mutter klammerte, nachdem ich ihr gesagt hatte, dass ich in Ordnung sei. Danach erinnere ich mich an nichts mehr. Aber kürzlich habe ich meine Mutter danach gefragt und sie sagte mir, dass sie sofort die Polizei gerufen habe. Bis heute sagt meine Mutter, dass dies der beängstigendste Moment ihres Lebens war und dass sie, wenn sie etwas später gekommen wäre und ein leeres Auto vorgefunden hätte, nicht hätte weiterleben können. Obwohl das schon im Dezember 2019 passiert ist, denke ich immer noch täglich daran, weil es etwas war, das ich so noch nie erlebt hatte. Anfang Dezember hatte ich beschlossen, spätabends einkaufen zu gehen. Ich bin eine 31-jährige Mutter von 2 kleinen Kindern, die zu Hause bleibt. Und sobald mein Mann von der Arbeit nach Hause kommt, nutze ich die Zeit gerne für mich selbst, fahre einkaufen oder erledige etwas ohne die Kinder. Es war gegen 20.30 Uhr, als ich im Target ankam, das ich häufig besuche. Ich bin keineswegs paranoid oder ängstlich, aber ich habe mehrere Seminare über Menschenhandel im College besucht und selbst viel darüber recherchiert, um Warnzeichen zu erkennen und welche Vorsichtsmaßnahmen ich treffen sollte, wenn ich allein in der Öffentlichkeit bin. Vor allem nachts. Ich habe immer ein paar Selbstverteidigungsgegenstände bei mir, nur für den Fall. Ich parkte direkt vor dem Laden, neben einem Einkaufswagenständer und machte mir mental Notizen zu den geparkten Fahrzeugen in der Nähe. Einfach als Vorsichtsmaßnahme, wie man mir schon früh beigebracht hatte, immer aufmerksam zu sein. Und da ich dazu neige, gerne die Kontrolle zu haben, fiel mir das leicht. Nichts schien an diesem Abend ungewöhnlich und der Parkplatz war tatsächlich ziemlich leer, wahrscheinlich, weil es ein Wochentag war. Als ich den Laden betrat, begann ich wie gewohnt zu stöbern und folgte dem natürlichen Fluss der Abteilung entlang des Hauptgangs. Ich hatte nur etwa 10 bis 15 Minuten gestöbert, als ich einen jungen Mann Mitte 20 bemerkte. Groß, dünn, gekleidet in einen schmutzigen grauen Jogginganzug und braune Arbeitsstiefel. Er schaute mich an, also lächelte ich und sagte, "Hallo." Aber sein Gesichtsausdruck blieb leer. Es sah aus, als wäre er möglicherweise unter Drogeneinfluss, so wie seine Augen wirkten. Aber er schien an meinem Gruß kein Interesse zu haben und ging schnell weiter. Auf den ersten Blick gab es nichts an ihm, das mich besonders alarmierte, außer dass ich zur Kenntnis nahm, dass er ohne Einkaufswagen oder Korb durch den Hauptgang ging, die Hände in den Taschen und scheinbar alleine. Ich setzte mein Einkaufen ohne weitere Gedanken fort und ging in die nächste Abteilung. Nach einigen Minuten fiel mir ein zweiter junger Mann auf, der dieselbe Art Kleidung und ähnliche Arbeitsschuhe trug. Auch er ohne Wagen, ohne Korb. Auch er sah mich kurz an, wandte dann schnell den Blick ab, als er merkte, dass ich ihn ansah. Ich wurde etwas wachsamer, blieb aber ruhig und stöberte weiter. Nach etwa 15 Minuten fiel mir ein dritter älterer Mann auf und, wie Sie schon erraten können, trug auch er denselben grauen Jogginganzug und Arbeitsschuhe, ohne Wagen, ohne Korb, nur die Hände in den Taschen. Ich nahm an, dass sie eine Art Arbeitsuniform trugen, vielleicht Bauarbeiter. Aber warum gingen sie nicht zusammen herum? Und warum hatten sie keine Kaufartikel? An diesem Punkt fiel es mir schwer, mich auf das Stöbern zu konzentrieren. Ich hatte ein ungutes Gefühl bei diesen Männern und es wurde klar, dass etwas nicht stimmte. In den nächsten 20 Minuten hatte ich das Gefühl, dass ich von den Dreien beobachtet wurde, als ob sie meine Bewegungen verfolgten, während ich den Laden durchquerte. In jeder Abteilung, in die ich ging, dauerte es nicht lange, bis einer der drei Männer auf der Seitengasse erschien, in der ich mich gerade befand, um mich wissen zu lassen, dass er da war. Ich blieb wachsam und versuchte, nicht in Panik zu geraten oder meine Vermutung, mich überwältigen zu lassen. Etwas an ihrer Anwesenheit fühlte sich sehr schwer und düster an, also beschloss ich, ihre Absichten zu testen, um zu beweisen, dass mein Bauchgefühl richtig war. Ich begann, zufällige Gänge zu wählen und in sehr unorganisierter, zufälliger Weise hin und her zwischen den Abteilungen zu gehen, um zu sehen, ob die Männer mir weiterhin so oft wie zuvor begegnen würden. Bei jedem Gang, in den ich eintauchte, dauerte es nur wenige Minuten, bis einer von ihnen auftauchte und mich anstarrte, während er vorbeiging. Es fühlte sich an, als wäre ich umzingelt, wie ein wildes Tier, das gejagt wird. Sie versuchten nicht einmal mehr unauffällig zu sein, was das Beängstigendste an allem war, und mein Instinkt schrie mich an, da rauszukommen. Ich umklammerte meinen Einkaufswagen fest und dachte, wenn sie zu nahe kommen würden, könnte ich den Wagen benutzen, um sie wegzuschieben oder zumindest Abstand zwischen uns zu schaffen. Zu diesem Zeitpunkt war ich insgesamt etwa eine Stunde einkaufen, vielleicht ein bisschen länger, und ich war bereit, meine Artikel zu bezahlen. Aber ehrlich gesagt fühlte ich mich zu unwohl, um weiter zu stöbern, selbst wenn ich es gewollt hätte. Die Männer hatten mich die ganze Zeit über verfolgt, und ich wurde allmählich mehr genervt als alles andere. Der Laden war zu dieser Zeit auch ziemlich leer, was einer der Hauptgründe ist, warum ich gerne abends einkaufe, aber das machte diese besondere Situation noch beunruhigender. Es gab zwei Mädchen im Teenageralter, die allein umherwanderten, was schnell meine Aufmerksamkeit erregte, weil die Männer an ihnen vorbeigegangen waren und ähnliche Annäherungsversuche gemacht hatten. Aber die Mädchen schienen nichts zu bemerken. Ich bekam leise ihre Aufmerksamkeit und bat sie, ihre Eltern zu finden und bei ihnen zu bleiben, ohne sie zu erschrecken. Das war wohl einfach der mütterliche Instinkt, der mich in Schutzmodus versetzte. Ich konnte mir nicht vorstellen, meine eigenen kleinen Kinder in dieser Nacht bei mir zu haben. Gott sei Dank waren sie sicher und geborgen zu Hause. Als ich zur Kasse ging, bemerkte ich, dass einer der Männer von hinten auf mich zukam. Diesmal mit schnellerem Schritt. Also blieb ich sofort stehen und sah ihm direkt in die Augen, als er sich näherte. Ich werde niemals die Dunkelheit in seinen Augen vergessen. Ein unheimliches Grinsen bildete sich auf seinem Gesicht, als er meine Schulter anrempelte und mich weiterhin anstarrte, während er rückwärts ging, um seinen finsteren Blick zu halten, während er aus dem Laden hinausging. Ich hatte die anderen beiden Männer aus den Augen verloren und die Ungewissheit daran machte mir Angst. Mein Magen verkrampfte sich und mein ganzer Körper begann zu zittern. Es war ein Gefühl, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt hatte, als ich mich einmal im Supermarkt verlaufen hatte. Ein Gefühl der Verzweiflung. Ich ging schnell zur Kasse, fragte die Kassiererin diskret, ob ich mit dem Manager sprechen könnte und erzählte ihm, was in der letzten Stunde passiert war. Ich bat höflich, ob mich ein männlicher Mitarbeiter zu meinem Auto begleiten könnte und ob er das Sicherheitsteam informieren könnte. Als ich dem Manager erzählte, was passiert war, fiel ihr Gesichtsausdruck, als ob sie bereits von diesen Männern wusste. Nachdem ich sie beschrieben hatte, bestätigte sie, dass sie wusste, von wem ich sprach. Sie sagte mir, dass einige der weiblichen Angestellten die Männer in der Vergangenheit als beunruhigend empfunden hatten. Und sie versicherte mir, dass mich jemand zu meinem Auto begleiten würde. Sie erstellte einen Bericht über den Vorfall und sagte, dass sie die Behörden informieren würde. Ich zitterte immer noch, fühlte mich aber erleichtert, dass sie mir glaubte und sich um die anderen jungen weiblichen Angestellten im Laden sorgte. Sie nahm meine Informationen auf und dann begleitete mich ein junger männlicher Mitarbeiter zu meinem Auto. Was ich sah, als ich den Laden verließ, machte mich zutiefst krank und bestätigte alle meine Vermutungen. Da war ein weißer Van ohne Fenster, der direkt hinter meinem Auto geparkt war, etwa 3 Parkplätze entfernt. Einer der Männer saß auf dem Fahrersitz und die anderen beiden lehnten an der Seite des Vans, zur Seite meines Autos gewandt, als ob sie sich aus dem Blickfeld verstecken wollten. Wie klischeehaft und offensichtlich kann man sein? Man hätte ihr Nummernschild fast mit Damenfänger beschriften können. Was auch immer ihre Absicht war, sie schien nicht harmlos. Ich deutete auf sie und sagte zu dem männlichen Mitarbeiter, da sind sie. Das veranlasste die Männer, schnell in den Van zu steigen und ohne zu zögern aus dem Parkplatz zu fahren. Ich weiß wirklich nicht, was passiert wäre, wenn ich alleine zu meinem Auto gegangen wäre. Und ich bin so unglaublich dankbar, dass ich sicher nach Hause gekommen bin und meine Geschichte erzählen kann. In der folgenden Woche hörte ich, dass es mehrere Entführungsversuche im Einkaufszentrum gegenüber von diesem Target gegeben hatte. Und ich bin mir fast sicher, dass es dieselben Personen waren.